Wir sprechen heute über Hunde. Und zwar einmal über ihre feinen Nasen, denn wie genau sie damit die Welt wahrnehmen und wie Gerüche sie auch beeinflussen, das ist spannenderweise noch gar nicht so gut erforscht. Und dann sprechen wir noch über ein Streitthema, nämlich die richtige Hundeerziehung. Da gibt es ja viele Meinungen, aber was sagt denn eigentlich die aktuelle Forschung? Der beste Freund des Menschen, also unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Wenn es um die Erziehung des Haustiers geht, da wird es bei vielen Herrchen und Frauchen ja schnell grundsätzlich. Gerade wer einen Hund hat, glaubt ja dann oft sehr genau zu wissen, was es da eben braucht und auch was nicht. Was andere Hundehalter zum Beispiel falsch machen, ist ja auch ein beliebtes Thema. Aber unsere Vorstellungen von der Hundeerziehung, die sind noch immer von veralteten Annahmen geprägt, sagen Expertinnen und Experten. Das ist ein Thema, dem wir uns gleich widmen. Das andere sind die feinen Nasen von Hunden und die Frage, warum die eigentlich so gut riechen können und was das wiederum eigentlich über ihre Gehirne und ihre Wahrnehmung aussagt. Auch das Infos, die Hundebesitzerinnen und Besitzer interessieren dürften, kann ich schon mal verraten. Und mein Gast heute ist Anna Lorenzen. Die ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft für den Bereich Life Sciences und da beschäftigt sie sich eben nicht nur mit menschlichen, sondern auch mal mit tierischen Gehirnen. Und jetzt haben sich Anna und ihre Kolleginnen und Kollegen eben Hunde genauer angeschaut und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, warum, blöde Frage vielleicht vorneweg, aber warum riechen denn Hunde eigentlich so gut? Und wie unterscheidet sich vielleicht auch der Geruchssinn von Hunden im Vergleich zu Menschen?
Ja, also was das Riechsystem von Hunden angeht, sind sie einfach anatomisch viel besser ausgestattet als wir. Zum Vergleich, ein Schäferhund hat ungefähr 150 Quadratzentimeter Riechschleimhaut in der Nase und 250 Millionen Riechzellen. Und Menschen haben nur 10 Quadratzentimeter Schleimhaut und 30 Millionen Riechzellen, also schon deutlich weniger. Genau, und auch im Gehirn ist der Riechkortex bei Hunden 10-mal größer als bei uns. Also insgesamt können Hunde so je nach Duft bis zu 100.000-mal besser riechen als wir. Und ja, allein mit der Fülle an Eindrücken wäre ja ein Mensch völlig überfordert. Man muss sich halt auch klar machen, dass chemische Botenstoffe ja auch für eine gewisse Zeit erhalten bleiben in einem Raum, anders als visuelle Eindrücke. Das heißt, wenn ein Hund beispielsweise einen Raum betritt, dann riecht er nicht nur, wer sich in dem Raum befindet und was, sondern auch, wie die Situation vielleicht vor ein paar Stunden war oder letzte Woche sogar.
Er kann in die Vergangenheit riechen quasi sozusagen.
Ja.
Ja, okay. Also sie sind viel besser ausgestattet. Das erklärt dann wahrscheinlich auch, was viele Leute kennen, nämlich warum Hunde so gerne an für uns Menschen scheinbar uninteressanten Orten dann so stehen bleiben und rumschnüffeln und ganz aufgeregt sind plötzlich. Also ist es wirklich denn so, dass sich deren Welt dann so um Gerüche herum wirklich aufbaut und darstellt?
Ja, wahrscheinlich schon. Also Hunde verlassen sich viel mehr auf die Nase als wir. Man konnte das zum Beispiel in einem Test zeigen. Da hat man so Sprengstoffhunde nach Sprengstoff suchen lassen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Und man hat herausgefunden, dass selbst bei strahlendem Sonnenschein sie diese Aufgabe lieber mit der Nase lösen als mit den Augen. Und es kann sogar sein, dass Hunde die Welt quasi mit Gerüchen sehen. Es gibt eine Studie von Philippa Johnson von der Cornell University in den USA und die hat Hunde in den Magnetresonanztomographen gelegt und dann so eine Diffusionstensorbildgebung gemacht. Also damit kann man ganz detailliert die Faserverbindung im Gehirn angucken. Und sie hat herausgefunden, dass bei Hunden der Riechkolben direkt mit der Sehrinde verbunden ist. Und das ist außergewöhnlich, das gibt es bei keinem anderen Tier, also zumindest wurde das nicht nachgewiesen. Ja, und es ist für uns wahrscheinlich nicht so leicht vorzustellen, was das bedeutet für die Wahrnehmung von Hunden, weil wir ja vermutlich in einer ganz anderen Welt leben. Also die Frage ist, denken Hunde in Bildern aus Gerüchen? Und das können wir natürlich noch nicht abschließend klären. Es könnte auch sein, dass sie auch sich selbst als Duft wahrnehmen. Also es gibt ja ein paar Tierarten, die so ein Ich-Bewusstsein haben. zum Beispiel Primaten, und man kann das über den berühmten Spiegeltest herausfinden. Wenn man zum Beispiel einem Primat so einen roten Aufkleber auf die Stirn klebt und dann einem Spiegel vorsetzt, dann wird der Primat tatsächlich in sein eigenes Gesicht fassen und versuchen abzumachen. Und das ist halt ja so ein Hinweis darauf, dass dieses Tier ein Ich-Bewusstsein hat. Bei Hunden konnte man das noch nicht so feststellen. Und es gibt eine New Yorker Studie von 2017. Die Forscher haben so eine Art Spiegeltest für die Nase entworfen. Und zwar haben sie Hunden ihren eigenen Urin vorgesetzt in einer Probe, also rein Urin von sich selbst, und dann noch in verschiedenen Proben eine ja etwas verunreinigte Form davon, also noch andere Stoffe hinzugegeben, sodass der Urin nicht mehr nur nach dem Hund roch. Und haben auch festgestellt, dass Hunde das tatsächlich registrieren und irritiert reagieren. Die Forscher interpretieren das so, dass der Hund ganz genau weiß, wie er selbst riecht und dann irritiert reagiert. Wenn das halt die Erwartung nicht eintritt. Klar, und es gibt auch Forscher, die das halt kritisieren und sagen, naja, vielleicht ist er auch einfach nur an den Duft habituiert. Genau, also ganz klar kann man das nicht sagen, aber es gibt ein paar Hinweise darauf.
Ja, ist auch gar nicht so leicht wahrscheinlich zu erforschen. Aber inwiefern kann man denn jetzt sagen, Hunde nutzen den Geruchssinn zur Orientierung und auch um andere zu erkennen?
Ja, also Hunde erkennen am Geruch, wenn sie zum Beispiel einer Spur folgen, ob das Tier zur eigenen Art gehört oder nicht. Sie können auch erkennen, welches Geschlecht das Tier hat, ob es alt oder jung ist, krank oder gesund. Genau, und sie können zum Beispiel bei Artgenossen auch am Geruch erkennen, ob dieses Tier irgendwie eng mit ihnen verwandt ist oder nicht. Und wenn ein Hund einer Duftspur folgt, dann weiß er vermutlich auch ganz genau, was ihn am Ende erwartet. Und das hat Juliane Breuer vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena untersucht. Die haben in mehreren Versuchen jeweils ein Spielzeug quasi über den Boden gezogen. Und anschließend sollte der Hund quasi dieser Spur folgen und das Spielzeug dann zurückbringen. Und wenn aber am Ende der Spur ein anderes Spielzeug wartet auf den Hund, dann reagiert der verdutzt und sucht einfach weiter. Also der merkt, ich habe was anderes erwartet, es ist ein anderes Objekt, als ich eigentlich dachte. Und das funktioniert auch bei Menschen. Also wenn zum Beispiel Frauchen die Spur legt und am Ende wartet nicht Frauchen, sondern das Herrchen, dann reagieren die Tiere auch irgendwie unzufrieden und suchen weiter. Also sie wissen ganz genau, am Ende dieser Spur erwartet mich Frauchen, und sie wissen wahrscheinlich auch, in welcher Stimmung der Mensch war.
Ja, total spannend. Und was ich auch sehr interessant fand an eurem Artikel, ist die Frage, ob denn dieser Geruchssinn dann auch was mit den Emotionen der Hunde macht und auch mit der Kognition, also mit der Wahrnehmung so richtig, und was da im Gehirn genau abläuft, weil man kennt das ja auch von uns, ne, was wir wahrnehmen, bei uns jetzt viel auch über die Augen natürlich und die Ohren, das macht ja was mit einem, das kann was auslösen in einem. Wie ist es denn mit dem Geruchssinn und den Hunden?
Ja, also man geht auch davon aus, dass Gerüche eine starke emotionale Wirkung auf Hunde haben. Das Team von dieser Cornell University, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Faserverbindung im Gehirn untersucht haben, die konnten auch zeigen, dass die Riechrinde, also die olfaktorischen Areale im Gehirn, bei Hunden ganz stark mit den Arealen vernetzt sind, die für Erinnerung und Emotionen zuständig sind. Und Hunde sind zum Beispiel auch im Wahrnehmen von menschlichen Emotionen richtig gut. Und das läuft auch über den Geruch. Also sie können zum Beispiel erschnüffeln, ob ihr Gegenüber gestresst ist, Angst hat oder glücklich ist. Und bei Stress läuft das wahrscheinlich über Cortisol. Also das können sie vermutlich wahrnehmen. Und Forscher der Universität Neapel haben einen Versuch gemacht mit Schweißproben aus den Achseln von verschiedenen Männern, die entweder vorher in einen glücklichen oder einen ängstlichen Zustand versetzt worden waren. Und die Hunde konnten das tatsächlich anhand dieser Schweißproben erkennen und haben beispielsweise bei den ängstlichen Männern dann auch selbst mit einem erhöhten Cortisolspiegel reagiert und waren auch selbst gestresst. Also das heißt, die Tiere können menschliche Emotionen wahrnehmen und passen ihre eigenen auch dementsprechend an. Und genau, in einer guten Beziehung zwischen Mensch und Hund kann man davon ausgehen, dass der Geruch der Bezugsperson für den Hund ja positive Gefühle auslöst und wie eine Belohnung wirkt. Man sieht das auch in Bildgebungsstudien, dass das Belohnungssystem halt besonders stark reagiert bei dem Geruch von der vertrauten Person.
Und Anna, wenn wir jetzt so viel über den Geruchssinn von Hunden reden, dann müssen wir auch noch kurz darüber reden, dass wir uns den natürlich dauernd zunutze machen und das auch schon seit Jahrhunderten. Ja, also wir setzen die Spürnase von Hunden ja gezielt ein, wir Menschen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Wie können denn, das ist ja dann auch interessant, alles, was wir gerade gehört haben und so äußere Einflüsse dann auch die Arbeit von so Spürhunden zum Beispiel beeinträchtigen?
Genau, also Hunde sind ja schon Ewigkeiten für uns im Einsatz wegen ihres guten Geruchssinns, also bei der Polizei, im Zoll, im Rettungsdienst, alles Mögliche. Genau, und nicht jede Rasse eignet sich auch dafür. Es gibt auch Hunderassen, die ein bisschen schnupperfaul sind tatsächlich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ja, also Schnuppern ist ein aktiver Prozess, also auch anstrengend irgendwie. Genau, und manche Hunde sind da motivierter als andere. Genau, es hängt nicht nur von der Motivation ab, sondern auch von Umweltfaktoren wie zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse. Genau, und auch der menschliche Begleiter beeinflusst halt das Ergebnis. Man hat einen Versuch gemacht mit 18 ausgebildeten Sprengstoff- und Drogenspürhunden. Und genau, die Tiere sollten halt Drogen oder Sprengstoff suchen und zeigten auch in 85% der Durchgänge ein Fund an. Aber das Ding war, dass gar nichts versteckt war. Und auch die Hundehalter, die Hundeführer wussten das nicht. Das heißt, ihre Erwartung, was zu finden, hat sich irgendwie auf die Hunde übertragen. Also was muss man halt auch bedenken bei so Trainingseinheiten. Also das produziert dann Fehlalarme. Es gibt auch den umgekehrten Fall, Hunde riechen das Gesuchte und zeigen aber dann nichts an. Zum Beispiel, wenn ein Drogenspürhund im Training lernt, dass Kokain in kleinen Plastiktüten ist, in einer bestimmten Menge. Wenn er dann in der echten Situation Kokain in größeren Mengen findet, in einer anderen Verpackung, dann ignoriert er das vielleicht, weil er nicht weiß, was er tun soll. Oder zum Beispiel, wenn man Hunde darauf trainiert, Menschen zu finden, verschüttete, Verletzte. Man trainiert das natürlich mit gesunden Personen, die riechen aber ganz anders als Verletzte oder Bewusstlose für den Hund. Und genau, das ist also alles andere als einfach, einen solchen Hund auszubilden.
Total spannend, was da alles los ist in der Geruchswelt von Hunden. Und Anna, ich habe ja gesagt, wir wollen noch ein zweites Thema behandeln beim Thema Hunde, mit dem ihr euch auch befasst habt. Lass uns mal rübergehen zu einem Thema, das vielleicht geht es auch eher um die Hundehalterinnen und Halter. Kann man ja zumindest mal drüber reden. Und zwar geht es um Erziehung. Und das kennt man vielleicht noch so. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, hatten meine Eltern einen Hund. Und da hieß es noch, der muss wissen, wer der Chef ist, so ein bisschen. Ne? Also der muss quasi wie im Wolfsrudel oder so, wie man sich das so denken muss, der irgendwie einmal merken, dass mein Papa hier zum Beispiel dann das Sagen hat oder so. Ich konnte das jetzt als Kind noch nicht so beurteilen, aber ich habe das von vielen Leuten gehört. Und ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die Hunde so erziehen. Ist denn das noch aktuell?
Also da muss man ganz klar sagen, nein, das ist nicht aktuell. Aber wie du schon sagtest, das ist nicht totzukriegen. Also ich höre das auch immer noch ständig. Ich habe zwar keinen Hund, aber im Bekanntenkreis und so höre ich das auch ständig. Genau, und diese Vorstellung von einem Alpha-Tier, also dass der Besitzer das Alpha-Tier ist und da muss sein Hund dominieren, das basiert auf frühen Beobachtungen von Wölfen in Gefangenschaft. Das ist aber eine Fehlannahme.
Und eine Fehlannahme inwiefern?
Genau, also Hunde und Wölfe unterscheiden sich ja voneinander. Also es gibt gleich zwei Fehlannahmen, das erkläre ich jetzt. Also in der alten Studie wurden ja in Gefangenschaft lebende Wölfe untersucht und man hat halt die Wölfe zusammengewürfelt, die kannten sich nicht und dann quasi in so ein Gehege gesperrt und die haben dann aggressive Rangordnungskämpfe geführt, bis ein dominantes Paar übrig war, also Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen, die haben das Rudel dann übernommen. Aber unter natürlichen Bedingungen ist es halt ganz anders. David Meach, der ist ein Verhaltensbiologe, der hat in den 80er Jahren gezeigt, dass freilebende Wölfe diese Hierarchien gar nicht ausbilden. Also die leben in familienähnlichen Strukturen und in denen wird ganz viel verhandelt, ganz viel kommuniziert und erfahrene Elterntiere leiten das Rudel an und die jungen Wölfe lernen von ihnen und es geht sehr friedlich zu. Also es gibt nicht das Alpha-Tier, das die anderen Tiere unterdrückt im Rudel. Das gibt es einfach nicht.
Spannend.
Das basiert alles halt auf dieser alten Studie in Gefangenschaft und das hat man halt fehlinterpretiert. Und zweitens, Wölfe und Hunde unterscheiden sich halt voneinander. Hunde sind ja nun mal domestiziert und wir haben Hunde über Jahrtausende hinweg so selektiert oder gezüchtet, dass sie unsere Regeln akzeptieren. Also Hunde, die das nicht tun, wurden ja gleich ausselektiert. Das heißt, die Hunde, die wir jetzt sehen, die sind super empfindlich gegenüber Dominanz und nehmen Menschen automatisch als überlegen wahr. Sie wurden ja daraufhin gezüchtet. Genau, und deswegen braucht es halt diese harten Erziehungsmethoden nicht. Der Hund begreift den Menschen von vornherein als, sagen wir mal, als Anführer. Dafür muss man seinen Hund nicht, das machen ja einige mit der Alpha-Rolle, also den Hund nehmen und auf den Rücken werfen, um Dominanz zu demonstrieren. Man macht den Schnauzengriff, das ist ja auch schmerzhaft, das ist überhaupt nicht nötig. Denn der Hund nimmt das in der Regel schon am Tonfall, an der Gestik und Mimik des Menschen wahr. Also es reicht eigentlich eine aufrechte Körperhaltung, ein klares Nein, eine starke Stimme, dass der Hund dem Menschen die Führung überlässt. Das heißt also, von Gefangenschaft lebenden Wölfen auf Hunde zu schließen, ist doppelt falsch. Und man muss sich halt auch klar machen, dass Hunde viel mehr akzeptieren als Wölfe und sie senden oft nur subtile Signale, wenn ihnen was nicht passt. Das heißt, wenn man jetzt durch bestrafende, harte Methoden den Bogen immer wieder überspannt bei einem Hund, dann kann es sein, dass er ängstlich und unsicher wird und dann irgendwann die Grenze zieht und beißt. Also es ist halt total wichtig, das zu verstehen, dass sie sich einfach unterscheiden in der Körpersprache und man muss lernen, die Signale des Hundes zu lesen. Und häufig hört man auch, ja, Hunde gehen ja auch gar nicht zimperlich miteinander um. Das soll dann quasi rechtfertigen, ein bisschen grober mit dem Tier umzugehen. Aber auch das ist falsch. Also die Hunde gehen sehr zimperlich miteinander um und sie sind ja soziale Rudeltiere. Und sie setzen ein sehr differenziertes Ausdrucksverhalten ein, um Auseinandersetzungen im Keim zu ersticken. Das heißt, und die Nase kneifen, Tritt in den Rücken und so. Das sehe ich tatsächlich auch häufig, dass weiß nicht, von welcher Hundeschule das kommt, dass Leute ihre Hunde ständig so ein bisschen in die Rippen treten, in die Seite, damit er bei Fuß geht, ich weiß es nicht. Und das ist aber, das hat nichts damit zu tun, wie sich Hunde untereinander natürlicherweise verhalten. Das muss man auch ganz klar sagen.
Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt ein anderes Erziehungsthema, das sich, finde ich, auch aufdrängt, ist die Frage von Belohnungen und Bestrafungen. Das ist ja in jeder Erziehung irgendwie eine Frage, wie man damit arbeitet und bei Hunden im Speziellen. Habe ich das Gefühl, es gibt so die eine Fraktion, die arbeitet sehr viel dann mit irgendwelchen Leckerli oder irgendwelchen Streicheleinheiten so als direkte Belohnung dafür, wenn der Hund was in Anführungszeichen richtig gemacht hat. Und es gibt wiederum auch einige andere, die dann mit Bestrafungen arbeiten, wenn er eben nicht so gehorcht, wie man sich das jetzt gerade vorstellt. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Ja, also erstmal bewegen sich ja die meisten Erziehungsstile, die Menschen so anwenden, dazwischen irgendwie. Also jetzt nur mit Belohnung arbeiten, nicht mal Nein oder so harte Strafen, das sind ja Extremformen. Also die meisten arbeiten ja so mal Belohnung, mal Nein, mal Leinenruck. So, genau. Und es gibt wenig robuste Studien, muss man sagen, die sich das genau angucken, wie das auf den Hund wirkt. Es gab vor ein paar Jahren von der Universität Porto eine recht robuste Studie. Also die Forscher haben mehrere Hundeschulen in Porto von einer Zusammenarbeit überzeugen können und sie haben sich 92 Hunde aus 7 verschiedenen Hundeschulen angeschaut und das Training verfolgt. Sie haben Kameraaufzeichnungen gemacht, sie haben Cortisolwerte gemessen bei den Tieren und Verhaltensbeobachtung durchgeführt. Die Hunde wurden in 3 Gruppen eingeteilt. Die eine wurde rein belohnungsbasiert erzogen, die andere Gruppe so gemischt. Und dann gab es noch eine 3. Gruppe, bei der nur mit Strafen gearbeitet wurde. Und wie gesagt, die Forscher haben dann Stressverhalten analysiert. Stressverhalten ist zum Beispiel viel hecheln, gehen und immer diese ständige Lippenlecken. Das ist ein eindeutiges Zeichen für Stress. Sie haben außerdem den Cognitive Bias Test gemacht. Damit kann man auch, also das ist so ein gängiger Test in der Verhaltensforschung, damit kann man herausfinden, ob ein Tier eher optimistisch oder pessimistisch eingestellt ist. Genau, und da hat man quasi die Hunde im Vorfeld so trainiert, dass sie genau wussten, wenn der Futternapf auf der linken Seite steht, dann ist da Futter drin, wenn der auf der rechten Seite steht, dann nicht. Wenn man den Napf aber in die Mitte stellt, also eine ganz vage Situation irgendwie herbeiführt und der Hund nicht genau weiß, ist da jetzt Futter drin oder nicht, dann reagieren pessimistisch gestimmte Hunde mit, also dann reagieren die eigentlich gar nicht, die gehen gar nicht hin und sind total unsicher. So kann man das so ein bisschen rausfinden. Und in einer anderen Studie konnte auch schon gezeigt werden, dass Hunde, die nur mit Strafe trainiert werden, also eine pessimistische Grundhaltung haben, also mit einer negativen Haltung durchs Leben gehen quasi. Und auch die Forscher aus Porto haben das gezeigt, und zwar die aversiv trainierten Hunde, also mit Strafe, die zeigten im Training deutliche Anzeichen von Stress und Anspannung. Ihre Cortisolwerte waren nach dem Training deutlich höher als bei den belohnungsbasierten Hunden und sie waren auch pessimistischer. In der gemischten Gruppe war das ähnlich. Die waren weniger pessimistisch und gestresster als die rein strafbasierte Gruppe, aber deutlich angespannter und gestresster als die Tiere, die mit Belohnung trainiert wurden. Genau. Und am Ende raten die Forscher zu belohnungsbasiertem Training. Nicht nur, weil es halt gesundheitsschädlich ist, wenn ein Hund ständig einen erhöhten Cortisolspiegel hat. Das ist ja auch bei Menschen nicht gesund. Das andere Argument ist, aversive Methoden, also Strafen, bergen ein hohes Risiko für Fehlanwendung. Also zum Beispiel ist es ja für Menschen super schwierig, vor allem für Laien, und das wird immer wieder unterschätzt, den richtigen Moment für Strafe abzupassen. Zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, der die ganze Zeit bellt und man will ihm das Bellen aberziehen. Es gibt Leute jetzt im Extremfall, die nehmen vielleicht ein Elektroschockhalsband und dann kriegt der Hund einen Elektroschock, wenn er bellt. Aber wenn in dem Moment ein Radfahrer vorbeifährt, dann kann das sein, dass er das mit dem Radfahrer verknüpft. Das passiert ziemlich häufig. Das heißt, der Hund hat dann furchtbare Angst vor Fahrradfahrern in Zukunft, aber bellt trotzdem weiter. Stachelhalsbänder können den Hund verletzen, Würgehalsbänder richten Schäden an der Luftröhre an. Und es ist auch eine Gefahr, wenn man mit Bestrafen immer nur Symptome bekämpft und nicht die Ursachen. Zum Beispiel, wenn ein Hund knurrt und man ihn dann dafür straft, dann kann es sein, dass er dieses Knurren als Warnung in Zukunft überspringt und dann gleich zubeißt. Also wenn man rein strafbasiert arbeitet, kann das auch ganz schön nach hinten losgehen.
Ja, einiges zu beachten auf jeden Fall. Und Anna, du hast gerade schon so ein paar so Versuchsaufbauten auch so ein bisschen beschrieben. Und jetzt weiß ich aus vielen Gesprächen, die wir hier im Spektrum-Podcast gemacht haben, zu Psychologie bei Menschen, weiß ich schon, dass es ja da schon sehr, sehr schwierig ist, das so zu erforschen, dass man das eben sauber tut. Und ich könnte mir vorstellen, bei Hunden oder beim Thema wissenschaftliche Studien zur Hundeerziehung ist das ja noch mal komplizierter wahrscheinlich, oder?
Ja, deswegen ist es auch so schwer, tatsächlich da zu einem klaren Fazit zu kommen, weil es einfach wenig gute Studien gibt. Das ist einfach so. Genau, also die Datenlage ist dünn und die meisten Untersuchungen basieren zudem auf Militär- und Laborhunden, nicht auf Familienhunden. Oft werden auch nur Umfragedaten verwendet, also und keine empirischen Daten. Zum Beispiel, wenn man jetzt immer wieder von Angst und Aggressivität im Training berichtet, dann weiß man halt nicht, was Ursache, Wirkung bei Straferziehung. Also im Idealfall wäre es so, dass man mehrere Welpen hat, verschiedener Würfe und die einen so erzieht, die anderen so erzieht und dann über Jahre beobachtet, wie die sich entwickeln. Genau, und das ist aber extrem aufwendig und wird auch kaum finanziert. Außerdem braucht man auch immer die Zusammenarbeit mit den Hundetrainern und nicht jeder Hundetrainer oder Hundetrainerin ist dazu bereit. Deswegen gibt es da einfach wenig Daten.
Gut, dann lass uns trotzdem zum Abschluss vielleicht nochmal auf so ein paar häufige Erziehungsprobleme bei Hunden draufschauen und vielleicht ein paar Tipps, die du hast, so zum Abschluss.
Genau, also ich kann mal zwei konkrete Beispiele nennen. Ein Problem ist oft, dass wir widersprüchliche Signale senden. Zum Beispiel, wenn einem der Hund die ganze Zeit hinterherläuft in der Wohnung und man das die meiste Zeit irgendwie süß findet und dann plötzlich irgendwann ihn genervt wegschickt. Also oder ihn aufs Sofa lässt, mal ja, mal nein. Sowas geht halt nicht, das versteht er nicht. Also man braucht eine klare Struktur, was ist erlaubt und was nicht und welche Aufgaben übernimmt der Mensch. Zum Beispiel, wenn es klingelt, dann muss nicht der Hund entscheiden, wer hereinkommen darf. Dafür muss man dem Hund aber im Vorfeld beibringen, was er alternativ tun soll. Zum Beispiel, es klingelt, dann weiß der Hund, er geht ins Körbchen und kann dann wieder dazukommen, sobald der Trubel nachlässt. Oder es gibt auch viele Hunde, die knurren und wenn man denen das Essen wegnehmen will. Und da ist es halt zum Beispiel ein Tipp, dass man da von Anfang an auf Kooperation setzt. Das heißt, man trainiert den Welpen auf ein Auskommando, aber gibt ihm dafür einen guten Tausch. Das heißt, man bietet dem Hund dafür im Tausch für das Essen einen wirklich guten Deal. Und so entsteht halt Vertrauen Und der Hund bekommt dann nicht dauerhaft Angst davor, etwas zu verlieren. Das ist deutlich nachhaltiger. Und es macht grundsätzlich immer Sinn, herauszufinden, was die Gründe für das Verhalten sind. Dann kann man auch das Problem lösen und nicht einfach nur auf Strafen setzen. Genau. Und ein Tipp ist vielleicht auch, sich auf das zu konzentrieren, was man von dem Hund möchte, anstatt auf das, was man nicht möchte. Das führt oft automatisch dazu, dass man eher belohnungsbasiert trainiert und wohlwollender mit dem Hund umgeht. Ja, und letztendlich muss es halt jeder selbst entscheiden, denn beide Methoden, muss man auch klar sagen, führen ja meist zum Erfolg. Also wenn man unerwünschtes Verhalten abtrainieren will, geht das mit Belohnung, geht auch mit Bestrafung. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich damit gar nicht wohlfühlen. Da ist halt so die gute Nachricht, man muss nicht auf Strafe und Gewalt setzen. Das geht auch anders. Und man muss sich bei belohnungsbasiertem Training etwas mehr mit den Bedürfnissen und dem Verhalten des Tieres beschäftigen. Aber man vermeidet halt gesundheitliche Nebeneffekte. Und ja, es geht halt auch ohne Bestrafung. Dann hat man auch eine gute Basis für ein vertrauensvolles und nicht auf Angst basierendes Verhältnis mit seinem Hund.
Alles klar. Anna, vielen, vielen Dank für diese Erkenntnisse. Und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt und auch noch viel mehr Punkte, die wir jetzt hier alle gar nicht besprechen konnten, auf spektrum.de findet ihr die Artikel zum Thema Hund dann sowohl zum Geruchssinn als auch zur Erziehung nochmal und könnt da gerne nochmal reinschauen. Ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich empfehle euch, da mal hinzugucken. Und ja, sag nochmal vielen, vielen Dank, Anna Lorenzen, fürs Erklären.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt diese Woche beim Thema Hunde. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge mit dann einem neuen Thema hier beim Spektrum-Podcast, so wie jeden Freitag gewohnt. Seid auch gern dann wieder am Start. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag bis dahin Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.